Von Cleveland aus, der einstigen Kupferschmelze Amerikas, steuern wir auf dem Highway 64 die Blue Ridge Mountains an, die man bei gutem Wetter schon von der Stadtgrenze sehen kann. An den ersten Foothills fädelt sich die Straße in das Ocoee River Valley ein und folgt einem Potpourri an Farben und Formen den Mäandern des Flusses. An einer kleinen Haltebucht wollen wir verweilen, um den Blick zu genießen. Während sich unsere Augen in den farbenfrohen Spiegelbildern aus Fluss und Landschaft weiden, verarbeiten unsere Ohren ein anderes herannahendes Geräusch. Neben mir kommt eine chromblitzende Harley-Davidson zum Stillstand und im Sattel sitzt, so erfahre ich nach einem freundlichen Händeschütteln, Bill McKelly, dessen Haare und Bart bereits das Silber seiner Maschine angenommen haben. Bill fährt diese Strecke nicht zum ersten Mal.
Es ist eine wunderbare Fahrt. Zunächst dem See entlang, dann folgt man dem Ocoee River mit seinen unzähligen Windungen. Man erlebt fantastische, ständig wechselnde Bergformationen, tolle Felsenskulpturen. Die Bäume runden das Bild ab. Es ist einfach eine unvergleichliche Fahrt. Auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Winter, Sommer, Frühling. Jede Zeit ist wirklich schön.
Mit Bikern kommt man in Amerika schnell ins Gespräch. Zu meiner Überraschung erfahre ich, dass Bill Rundfunkmoderator bei einem öffentlich-rechtlichen Sender in Chattanooga ist und dass eine seiner Sendungen Cowboy-Jubilee heißt. Dann kramt er in seiner Motorradtasche und fingert eine CD heraus, die er mir mit den Worten übergibt: Das ist schöner Tennessee Bluegrass. Ich habe eine Platte gemacht. Hör mal ein bisschen rein während der Fahrt. Wenn du willst, dann treffen wir uns später am General Store der Webb Brothers in Reliance. Dann spendiere ich eine Runde Cola. Das ist ein Wort. 2 Minuten später folgen wir wieder den Flusswindungen und ich lausche in meinem Autoradio Bill McCauley, der vor mir auf seiner Harley-Davidson durch die Kurven schwingt. Es ist schon eine irre Sache, wenn man im Autoradio denjenigen singen hört, der gerade vor einem mit dem Motorrad fährt. Wir folgen dem Highway 64 in Richtung Ducktown. Übersetzt würde dieser Ort bei uns zu Hause Entenhausen heißen. Kurz vor Ducktown befindet sich auf der linken Straßenseite ein altes Blockhaus, in dem wir natürlich nicht Donald Duck, sondern Ken Nichols treffen. Dieses Blockhaus ist der Ocoee River Adventure Center Outpost. Und dieser Außenposten ist der Startplatz für eine Vielzahl von Exkursionen am Rande des Cherokee National Forest.
We do mountainbiking out of here, we both rent.
Von hier aus kann man mit dem Mountainbike fahren. Wir verleihen diese Bikes. Man kann sowohl alleine fahren als auch an geführten Touren teilnehmen. Das Trail-System ist mehrere hundert Meilen lang. Wir bringen Sie zum Anfang des Trails, zeigen Ihnen die Route, begleiten Sie, wenn Sie das möchten. Sie können natürlich auch ganz alleine fahren.
Die Trails im Cherokee National Forest sind eine der schönsten in Amerika, aber das ist nicht das Einzige, was diese Region zu bieten hat. Im Jahr 1996 wurden auf dem Ocoee River die Olympischen Spiele im Kanufahren ausgerichtet und heute kann man die olympische Strecke mit unterschiedlichen Booten befahren. Ein wahrhaft feuchtes Abenteuer. Ken zeigt uns das nötige Gerät.
This is our equipment room. Das ist unser Geräteraum. Hier gibt es Rettungswesten, Helme, Paddel. Wir haben auch diese Sprayjacken. In der Sommerzeit brauchen wir sie meistens nicht. Mehr in der kälteren Jahreszeit.
Wer sich hier auf eine Wildwasserfahrt begibt, hat, wenn er möchte, einen sehr erfahrenen deutschen Führer am Ruder. Sein Name ist Stefan Primke.
Stefan Primke, er ist einer unserer besten Führer. Ich glaube, er ist schon 10 Jahre in Amerika. Er war ein paar Jahre in Alaska, bevor er in diesen Teil des Landes kam. Ich glaube, er ist schon so lange bei uns, wie ich hier arbeite.
Während wir dieses Interview führen, macht Stefan, wie ich von Ken erfahre, 5 Tage Urlaub in Deutschland, um seiner amerikanischen Frau den River Rhine zwischen Rüdesheim und Koblenz zu zeigen. Mit Kens Empfehlung steuern wir das Ocoee Whitewater Center weiter flussabwärts an. Der Ocoee River hat mehrere Dämme, die einerseits sein Wasser zur Energiegewinnung nutzen und andererseits die Möglichkeit schaffen, die Wassermenge, die über die olympische Strecke fließt, genau zu dosieren. Das Center hat einen bemerkenswerten Dokumentationsraum zur Geschichte der Region, deren ursprüngliche Bewohner die Cherokees waren, erzählt uns Sherry Hicks.
43 europäische Goldschürfer kamen in diese Gegend, um Gold zu suchen. Anstelle von Gold fanden sie allerdings Kupfer, und zwar eine der reichsten Vorkommen der Welt. So erhielt diese Gegend ihren Namen, the Copper Basin Area.
Die Cherokees, die weite Landstriche in den Blue Ridge Mountains bewohnen, hatten viele leidvolle Folgen durch die weißen Siedler auf der Suche nach Gold und Kupfer zu ertragen. Der Old Copper Road Historic Trail ist eine historische Straße, die von den Cherokees gebaut wurde.
Wir haben hier den einzigen Teil der historischen Straße, der noch existiert. Heute ist das ein Trail für Wanderer und Radfahrer. Entlang des Trails kann man etliche Zeichen der Arbeiten der Cherokees sehen, zum Beispiel Original-Erdaufschüttungen, einige Holzbrücken oder auch Steinwände.
Wer auf diesem Trail wie wir zur Rhododendronblüte unterwegs ist, wird diese atemberaubende Landschaft in einem rötlich-violetten Farbenrausch erleben. Mary Burke begleitet uns.
Die Straße hier entlang, etwa 1,5 Meilen, dort befindet sich eine alte Biberburg. Ein solches Bauwerk ist sehr interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Biberburg heute noch bewohnt ist. Dieser Trail führt dann weiter zum Damm Nummer 3.
Obwohl die Trails rund um den Ocoee River sehr gut ausgebaut sind, so bieten sie doch Gelegenheit, viele Tiere zu beobachten, die in unseren Gefilden selten oder gar nicht zu sehen sind. Neben Weißkopfadlern, Luchsen oder wilden Truthähnen, vielen Schlangenarten, könnte es auch ein Schwarzbär sein.
Occasionally, you know, someone will see the American black bears.
Gelegentlich sieht man Schwarzbären. Wanderer sehen die Bären eher selten, Radfahrer schon öfter, weil sie schneller sind. Die Bären riechen die Wanderer und können die Richtung ahnen, woher sie kommen, und haben dann meistens noch Zeit, sich im Gelände zu verstecken. Man kann allerdings ihre Fährten sehr gut sehen, dort drüben auf der anderen Flussseite. Deshalb nennen wir diese Stelle auch Bear Paw Loop.
Nach 2 Stunden haben wir unseren Loop abgelaufen und finden uns wieder am Whitewater Center ein. Dem Wanderer sei übrigens der Cherokee Medicinal Garden empfohlen, den Mary und ihre Kollegen und der mithilfe der Cherokees neben dem Center gepflanzt haben. Der medizinische Garten enthält allerlei Kräuter mit den Beschreibungen ihrer Wirkungen, die die Cherokees angewendet haben. Wir verlassen das Whitewater Center in nordöstlicher Richtung und folgen dem Highway Nummer 30, der uns nach Reliance führt. Nach 20 Minuten geschwungener Kurven landen wir am General Store der Webb Brothers, direkt am Hiawassee River, wo Bill McKelly bereits mit einer kühlen Limonade auf uns wartet. Wer den alten Wilden Westen in seiner Ursprünglichkeit erleben will, der muss hierher. Der General Store hat die Anmutung einer alten Tankstelle, wie man sie auf jenen typischen Bildern aus den 40ern, 50ern oder 60ern sieht. Die Geschichte der Besiedlung dieses Ortes beginnt tatsächlich bei den direkten Vorfahren des Mannes, der mit einem freundlichen Lächeln in der Tür auf uns wartet, Harold Webb.
When my family came here in 1880, the entire river valley here was called Dodson's Mill.
Meine Familie kam 1880 hierher. Zu dieser Zeit nannte man dieses gesamte Flusstal Dodson's Mill. Es gehört einem Mann namens Elisha Dodson. Er betrieb hier eine große Plantage.
Auf knarrenden Holzbohlen betreten wir den alten General Store. An der rechten Wand befindet sich noch das hölzerne Regal für Briefe. Und schon nimmt uns Harold mit in die tiefste Geschichte der amerikanischen Post.
Es war 76 Jahre lang ein Post Office. Meine Urgroßmutter gab diesem Ort den Namen Reliance. Sie kam 1880 hierher und eröffnete das Post Office 1881. Davor kamen Ponyreiter vorbei, die täglich die Post in unser Haus brachten. Sie bewahrte die Briefe für die jeweiligen Empfänger auf. Sie eröffnete also dann im Jahr 1881 das erste Post Office in Reliance.
Dieser General Store stellt sich mehr und mehr als der soziale Dreh- und Angelpunkt des Lebens in Reliance heraus. Wenn man sich beispielsweise fragt, wo Harold Webb das Licht der Welt erblickte, dann liegt die Antwort schon auf der Hand.
Ich wurde im hinteren Gebäudeteil dieses alten Stores geboren. Der Doktor kam herein, half meiner Mutter, mich zur Welt zu bringen, während vorne im Geschäft die ganzen Leute der Gemeinde warteten. Sie wollten wissen, ob ich ein Junge oder ein Mädchen sei. Ich hatte schon 2 Schwestern und alle hofften auf einen Sohn.
Das Unglaubliche für Besucher wie mich ist die Tatsache, dass dieser General Store für die einen einfach nur ein Laden am Wegesrand ist, wo es eine erfrischende Cola oder einen Tank voll Benzin gibt. Für die anderen ist er ein Museum voller lebendiger Zeitgeschichte, die bis in die Gründertage Amerikas zurückreicht. Selbst der Tausch von Waren mit den Cherokees reicht von jenen Tagen bis in die heutige Zeit. Harold nimmt uns mit hinter den Store. Er hat den Keller voller Schlauchboote und Kanus für alle, die auf dem wildromantischen Hiawassee River eine Flussfahrt unternehmen wollen. Dann aber lässt uns ein anderes Geräusch aufhorchen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Hiawassee River verläuft die alte historische Eisenbahnstrecke der Louisville and Nashville Railroad, deren Gleis durch Landstriche führt, die für den übrigen Verkehr unzugänglich sind, erzählt Linda Caldwell, die diese Zugfahrten organisiert.
Das Aufregende an diesem Trip ist, sie fahren nicht nur einfach mit einer historischen Eisenbahn und erleben den Elanin Loop, das ist die drittgrößte Eisenbahnkehre der Welt, sie fahren durch die Hiawassee River Gorge. Diese Schlucht des Hiawassee River kann man nur mit dem Zug erleben, es gibt keine Straße dahin. Der größte Teil der Strecke geht durch den National Forest, durch Wildnis und durch die Schlucht des Flusses. Es ist einfach ein großartiger Trip.
Harold Webb erinnert sich noch an die frühen Tage dieser Bahn, als es noch keine Diesellokomotiven gab.
Viele Züge kamen hier durch. Das waren seinerzeit noch Dampflokomotiven. Der Funkenflug setzte manche Brücke in Brand. Um das zu verhindern, bauten sie dort drüben das Beobachtungshaus. Jedes Mal, wenn ein Zug kam, kontrollierte der Mann, der in diesem Haus lebte, ob auf der Brücke Rauch zu sehen war. Die Brücke hatte lauter kleine Plattformen mit Wasserkübeln, die er dann zum Löschen verwenden konnte. Das musste er jedes Mal tun, nachdem ein Zug die Brücke passiert hatte.
Harold Webbs Vorfahren betrieben mit der Familie von gegenüber sogar eine Flussfähre, bevor es die Straßenbrücke gab. Ein Bild hängt noch im General Store. Harold, so stellt sich heraus, ist eine nie versiegende Quelle von alten, spannenden Geschichten. Und weil das so ist, sitzen wir bald mit Linda, Bill McKelly und einigen anderen Bikern vor der Front Porch, wie man hier sagt, und genießen einen kühlen Trunk. Auf die Frage, wie es denn nun weitergeht, zeigt Bill mit der Limonadenflasche in der Hand auf die Straße.
Sie hat einige sehr schöne Kurven. Wir überqueren dort hinten den Fluss und dann folgen wir dem Cherohela Skyway. Der Cherohela Skyway führt in teils engen Windungen von Tellico Plains nach Robinville, North Carolina. Bis dorthin sind es etwa 52 Meilen. Es ist eine tolle Fahrt.
Kelly singt, was er gerne tut. Die Begegnung mit ihm und all den anderen auf unserem Trip rund um den Ocoee River hat uns einmal mehr nicht nur das Weitland sehen lassen, sondern auch die Menschen, die dieses Land bewohnen.